Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas. Aus einer alten Chronik, 1810, Kapitel 1. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz, die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Er ritt einst mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle und glänzend, ins Ausland und überschlug eben, wie er den Gewinst, den er auf den Märkten damit zu machen hoffte, anlegen wolle. Teils nach Art guter Wirte auf neuen Gewinst, teils aber auch auf den Genuss der Gegenwart. Als er an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf, den er sonst auf diesem Wege nicht gefunden hatte. Er hielt in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit den Pferden still und rief den Schlagwärter, der auch bald darauf mit einem grämlichen Gesicht aus dem Fenster sah. Der Rosshändler sagte, dass er ihm öffnen solle. »Was gibt's hier Neues?« fragte er, da der Zöllner nach einer geraumen Zeit aus dem Hause trat. »Landesherrliches Privilegium«, antwortete dieser, indem er aufschloss. »Dem Junker Wenzel von Tronka verliehen.« So sagte Kohlhaas, »Wenzel heißt der Junker?« und sah sich das Schloss an, das mit glänzenden Zinnen über das Feld blickte. »Ist der alte Herr tot?« »Am Schlagfuß gestorben«, erwiderte der Zöllner, indem er den Baum in die Höhe ließ. »Schade«, versetzte Kohlhaas. Ein würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte, Handel und Wandel, wo er nur vermochte, forthalf und einen Steindamm einst bauen ließ, weil mir eine Stute draußen, wo der Weg ins Dorf geht, das Bein gebrochen. Nun, was bin ich schuldig?« fragte er und holte die Groschen, die der Zollwärter verlangte, mühselig unter dem im Winde flatternden Mantel hervor. »Ja, Alter«, setzte er noch hinzu, da dieser hurtig-hurtig murmelte und über die Witterung fluchte, »wenn der Baum im Walde stehen geblieben wäre, wäre es besser gewesen für mich und euch.« Damit gab er ihm das Geld und wollte reiten. Er war aber noch kaum unter den Schlagbaum gekommen, als eine neue Stimme schon, »Halt, dort, der Rosskamm!« hinter ihm vom Turm erscholl und er den Burgvogt ein Fenster zuwerfen und zu ihm herabeilen sah. »Nun, was gibt's Neues?« fragte Kohlhaas bei sich selbst und hielt mit den Pferden an. Der Burgvogt, indem er sich noch eine Weste über seinen weitläufigen Leib zuknüpfte, kam und fragte, schief gegen die Witterung gestellt, nach dem Passschein. Kohlhaas fragte, »Der Passschein?« Er sagte ein wenig betreten, dass er, soviel er wisse, keinen habe, dass man ihm aber nur beschreiben möchte, was dies für ein Ding des Herrn sein, so werde er vielleicht zufälligerweise damit versehen sein. Der Schlossvogt, indem er ihn von der Seite ansah, versetzte, dass ohne einen landesherrlichen Erlaubnisschein kein Rosskamm mit Pferden über die Grenze gelassen würde. Der Rosskamm versicherte, dass er 17-mal in seinem Leben ohne einen solchen Schein über die Grenze gezogen sei, dass er alle landesherrlichen Verfügungen, die sein Gewerbe anging, genau kenne, dass dies wohl nur ein Irrtum sein würde, wegen dessen er sich zu bedenken bitte und dass man ihn, da seine Tagereise lang sei, nicht länger unnützerweise hier aufhalten möge. Doch der Vogt erwiderte, dass er das 18. Mal nicht durchschlüpfen würde, dass die Verordnung deshalb erst neulich erschienen wäre und dass er entweder den Passschein noch hier lösen oder zurückkehren müsse, wo er hergekommen sei. Der Rosshändler, den diese ungesetzlichen Erpressungen zu erbittern anfingen, stieg nach einer kurzen Besinnung vom Pferde, gab es einem Knecht und sagte, dass er den Junker von Tronka selbst darüber sprechen würde. Er ging auch auf die Burg. Der Vogt folgte ihm, indem er von filzigen Geldraffern und nützlichen Aderlässen derselben murmelte, und beide traten mit ihren Blicken einander messend in den Saal. Es traf sich, dass der Junker eben mit einigen munteren Freunden beim Becher saß und um eines Schwankes willen ein unendliches Gelächter unter ihnen erscholl, als Kohlhaas, um seine Beschwerde anzubringen, sich ihm näherte. Der Junker fragte, was er wolle. Die Ritter, als sie den fremden Mann erblickten, wurden still. Doch kaum hatte dieser sein Gesuch, die Pferde betreffend, angefangen, als der ganze Tross schon... »Pferde? Wo sind die? ausrief und an die Fenster eilte, um sie zu betrachten. Sie flogen, da sie die glänzenden Koppel sahen, auf den Vorschlag des Junkers in den Hof hinab. Der Regen hatte aufgehört, Schlossvogt und Verwalter und Knechte versammelten sich um sie und alle musterten die Tiere. Der eine lobte den Schweißfuchs mit der Blässe, dem anderen gewiel der Kastanienbraune, der dritte streichelte den Schecken mit den schwarz-gelben Flecken und alle meinten, dass die Pferde wie Hirsche wären und im Lande keine besseren gezogen würden. Kohlhaas erwiderte munter, dass die Pferde nicht besser wären als die Ritter, die sie reiten sollten, und forderte sie auf, zu kaufen. Der Junker, den der mächtige Schweißhengst sehr reizte, fragte ihn auch um den Preis. Der Verwalter lag ihm an, ein paar Rappen zu kaufen, die er wegen Pferdemangels in der Wirtschaft gebrauchen zu können glaubte. Doch als der Rosskamm sich erklärt hatte, fanden die Ritter ihn zu teuer, und der Junker sagte, dass er nach der Tafelrunde reiten und sich den König Arthur aufsuchen müsse, wenn er die Pferde so anschlage. Kohlhaas, der den Schlossvogt und den Verwalter, indem sie sprechende Blicke auf die Rappen warfen, miteinander flüstern sah, ließ es aus einer dunklen Vorahnung an nichts fehlen, die Pferde an sie loszuwerden. Er sagte zum Junker, »Herr, die Rappen habe ich vor 6 Monaten für 25 Goldgülden gekauft. Gib mir 30, so sollt ihr sie haben.« 2 Ritter, die neben dem Junker standen, äußerten sich nicht undeutlich, dass die Pferde wohl so viel wert wären, doch der Junker meinte, dass er für den Schweißfuchs wohl, aber nicht für die Rappen Geld ausgeben möchte, und machte Anstalten aufzubrechen, worauf Kohlhaas sagte, er würde vielleicht das nächste Mal, wenn er wieder mit seinen Gaulen durchzöge, einen Handel mit ihm machen, sich dem Junker empfahl und die Zügel seines Pferdes ergriff, um abzureisen. In diesem Augenblick trat der Schlossvogt aus dem Haufen vor und sagte, er höre, dass er ohne einen Passschein nicht reisen dürfe. Kohlhaas wandte sich und fragte den Junker, ob es denn mit diesem Umstand, der sein ganzes Gewerbe zerstöre, in der Tat seine Richtigkeit habe. Der Junker antwortete mit einem verlegenen Gesicht, indem er abging, »Ja, Kohlhaas, den Pass musst du lösen. Sprich mit dem Schlossvogt und zieh deiner Wege.« Kohlhaas versicherte ihm, dass er gar nicht seine Absicht sei, die Verordnungen, die wegen Ausführung der Pferde bestehen möchten, zu umgehen, versprach, bei seinem Durchzug durch Dresden den Pass in der Geheimschreiberei zu lösen und bat, ihn nur diesmal, da er von dieser Forderung durchaus nichts gewusst, ziehen zu lassen. »Nun«, sprach der Junker, da eben das Wetter wieder zu stürmen anfing und seine dürren Glieder durchsauste, »lass den Schlucker laufen, kommt«, sagte er zu den Rittern, kehrte sich um und wollte nach dem Schlosse gehen. Der Schlossvogt sagte zum Junker gewandt, dass er wenigstens ein Pfand zur Sicherheit, dass er den Schein lösen würde, zurücklassen müsse. Der Junker blieb wieder unter dem Schlosstor stehen. Kohlhaas fragte, welchen Wert er denn an Geld oder Sachen zum Pfand wegen der Rappen zurücklassen solle. Der Verwalter meinte in dem Bart murmelnd, er könne ja die Rappen selbst zurücklassen. Allerdings sagte der Schlossvogt, das ist das Zweckmäßigste, ist der Pass gelöst, so kann er sich zu jeder Zeit wieder abholen. Kohlhaas, über eine so unverschämte Forderung betreten, sagte dem Junker, der sich die Wammschöße frierend vor den Leib hielt, dass er die Rappen ja verkaufen wolle. Doch dieser, da in demselben Augenblick ein Windstoß eine ganze Last von Regel und Hagel durchs Tor jagte, rief, um der Sache ein Ende zu machen, wenn er die Pferde nicht loslassen will, so schmeißt ihn wieder über den Schlagbaum zurück und ging ab. Der Rosskamm, der wohl sah, dass er hier der Gewalttätigkeit weichen musste, entschloss sich, die Forderung, weil doch nichts anderes übrig blieb, zu erfüllen, spannte die Rappen aus und führte sie in einen Stall, den ihm der Schlossvogt anwies. Er ließ einen Knecht bei ihnen zurück, versah ihn mit Geld, ermahnte ihn, die Pferde bis zu seiner Zurückkunft wohl in Acht zu nehmen und setzte seine Reise mit dem Rest der Koppel halb und halb ungewiss, ob nicht doch wohl wegen aufkeimender Pferdezucht ein solches Gebot im Sächsischen erschienen sein könne, nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort. In Dresden, wo er in einer der Vorstädte der Stadt ein Haus mit einigen Ställen besaß, weil er von hier aus seinen Handel auf den kleineren Märkten des Landes zu bestreiten pflegte, begab er sich gleich nach seiner Ankunft auf die Geheimschreiberei, wo er von den Räten, deren er einige kannte, erfuhr, was ihm allerdings sein erster Glaube schon gesagt hatte, dass die Geschichte von dem Passschein ein Märchen sei. Kohlhaas, dem die missvergnügten Räte auf sein Ansuchen einen schriftlichen Schein über den Ungrund derselben gaben, lächelte über den Witz des dürren Junkers, obschon er noch nicht recht einsah, was er damit bezwecken mochte, und die Koppel der Pferde, die er bei sich führte, einige Wochen darauf zu seiner Zufriedenheit verkauft, kehrte er ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl als das der allgemeinen Not der Welt zur Tronkenburg zurück. Der Schlossvogt, dem er den Schein zeigte, ließ sich nicht weiter darüber aus und sagte, auf die Frage des Roßkamms, ob er die Pferde jetzt wieder bekommen könne, er möchte nur hinuntergehen und sie holen. Kohlhaas hatte aber schon, da er über den Hof ging, den unangenehmen Auftritt zu erfahren, dass sein Knecht ungebührlichen Betragens halber, wie es hieß, wenige Tage nach dessen Zurücklassung in der Tronkenburg zerprügelt und weggejagt worden sei. Er fragte den Jungen, der ihm diese Nachricht gab, was denn derselbe getan und wer währenddessen die Pferde besorgt hätte, worauf dieser aber erwiderte, er wisse es nicht und darauf dem Roßkamm, dem das Herz schon von Ahnungen schwoll, den Stall, in welchem sie standen, öffnete. Wie groß war aber sein Erstaunen, als er statt seiner zwei glatten und wohlgenährten Rappen ein paar dürre, abgehärmte Mähren erblickte, Knochen, denen man wie Riegeln hätte Sachen aufhängen können, Mähnen und Haare ohne Wartung und Pflege zusammengeknetet. Das wahre Bild des Elends im Tierreiche. Kohlhaas, den die Pferde mit einer schwachen Bewegung anwieherten, war auf das Äußerste entrüstet und fragte, was seinen Gaulen widerfahren wäre. Der Junge, der bei ihm stand, antwortete, dass ihnen weiter kein Unglück zugestoßen wäre, dass sie auch das gehörige Futter bekommen hätte, dass sie aber, da gerade Ernte gewesen sei, wegen Mangels an Zugvieh ein wenig auf den Feldern gebraucht worden wären. Kohlhaas fluchte über diese schändliche und abgekartete Gewalttätigkeit, verbiss jedoch im Gefühl seiner Ohnmacht seinen Ingrimm und machte schon, da doch nichts anderes übrig blieb, Anstalten, das Raubnest mit den Pferden nur wieder zu verlassen. Als der Schlossvogt mit dem Wortwechsel herbeigerufen erschien und fragte, was es hier gäbe. »Was es gibt?« antwortete Kohlhaas. »Wer hat dem Junker von Tronka und dessen Leuten die Erlaubnis gegeben, sich meine bei ihm zurückgelassenen Rappen zur Feldarbeit zu bedienen?« Er setzte hinzu, ob das wohl menschlich wäre, versuchte die erschöpften Gaule durch einen Gärtenstreich zu erregen und zeigte ihm, dass sie sich nicht rührten. Der Schlossvogt, nachdem er ihn eine Weile trotzig angesehen hatte, versetzte, »Seht den Grobian, ob der Flegel nicht Gott danken sollte, dass die Mähren überhaupt noch leben.« Er fragte, wer sie, da der Knecht weggelaufen, hätte pflegen sollen, ob es nicht billig gewesen wäre, dass die Pferde das Futter, das man ihnen gereicht habe, auf den Feldern abverdient hätten. Er schloss, dass er hier keine Flausen machen möchte oder dass er die Hunde rufen und sich durch sie Ruhe im Hofe zu verschaffen wissen würde. Dem Rosshändler schlug das Herz gegen den Wams. Es drängte ihn, den nichtswürdigen Dickwanst in den Kot zu werfen und den Fuß auf sein kupfernes Antlitz zu setzen. Doch sein Rechtsgefühl, das einer Goldwaage glich, wankte noch. Er war vor der Schranke seiner eigenen Brust noch nicht gewiss, ob eine Schuld seiner Gegner drücke, und während er den Schimpfreden niederschluckend zu den Pferden trat und ihnen in stiller Erwägung der Umstände die Mähne zurechtlegte, fragte er mit gesenkter Stimme, um welchen Versehens halbe er der Knecht denn bitte aus der Burg entfernt worden sei. Der Schlossvogt erwiderte, weil der Schlingel trotzig im Hofe gewesen sei, weil er sich gegen einen notwendigen Stallwechsel gesträubt und verlangt hat, dass die Pferde zweier Jungherren, die auf Tronkenburg kamen, um seiner Mähren willen auf der freien Straße übernachten sollten. Kohlhaas hätte den Wert der Pferde darum gegeben, wenn er den Knecht zur Hand gehabt hätte und dessen Aussage mit der Aussage dieses dickmäuligen Burgvogts hätte vergleichen können. Er stand noch und streifte den Rappen die Zotteln aus und sann, was in seiner Lage zu tun sei, als sich die Szene plötzlich änderte. Und der Junker Wenzel von Tronka mit einem Schwarm von Rittern, Knechten und Hunden von der Hasenhetze kommend in den Schlossplatz sprengte. Der Schlossvogt, als er fragte, was vorgefallen sei, nahm sogleich das Wort, und während die Hunde beim Anblick des Fremden von der einen Seite ein Mordgeheul gegen ihn anstimmten und die Ritter ihn von der anderen zu schweigen geboten, zeigte er ihm unter der gehässigsten Entstellung der Sache an, was dieser Roßkamm, weil seine Rappen ein wenig gebraucht worden wären, für eine Rebellion verführe. Er sagte mit Hohngelächter, dass er sich weigere, die Pferde als die seinigen anzuerkennen. Kohlhaas rief, »Das sind nicht meine Pferde, gestrenger Herr, das sind die Pferde nicht, die 30 Goldgülden wert waren. Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wiederhaben.« Der Junker, indem ihm eine flüchtige Blässe ins Gesicht trat, stieg vom Pferde und sagte, wenn der Herr die Pferde nicht wiedernehmen will, so mag er es bleiben lassen. Komm, Günther, rief er, Hans, kommt, indem er sich den Staub mit der Hand von den Beinkleidern schüttelte. Und schafft Wein, rief er noch, da er mit den Rittern unter der Tür war und ging ins Haus. Kohlhaas sagte, dass er eher den Abdecker rufen und die Pferde auf den Schindanger schmeißen lassen, als sie so, wie sie wären, in einen Stall zu Kohlhaasenbrück führen wolle. Er ließ die Gaule, ohne sich um sie zu bekümmern, auf dem Platz stehen, schwang sich, indem er versicherte, dass er sich Recht zu verschaffen wissen würde, auf seinen Braunen und ritt davon.